Herzlich willkommen zur 23. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche. Wir starten gleich wieder in die Startphase. Ich habe wieder eine YouTube-Umfrage gestellt und diesmal ging es darum, welchen Mana-Betrag hat für euch der perfekte Commander oder die perfekten Commander, wenn ihr Partner oder Hintergründe spielt. Es gab insgesamt 70 Stimmen, davon haben 7% gesagt 2 oder weniger Mana, 40% haben gesagt 3 Mana, 46% haben gesagt 4 Mana, 4% haben 5 Mana gesagt und nur 3% haben gesagt, sie spielen 6 oder mehr Mana für den Commander. Deckt sich eigentlich so ziemlich mit dem, wie ich auch Commander baue, zumindest in letzter Zeit. Also 3 oder 4 Mana insgesamt waren über um die 86%, die dafür gestimmt haben. Also ja, dass man auf jeden Fall in den ersten 3-4 Zügen auf jeden Fall seinen Commander spielen kann, das ist so, denke ich mal, der Standard. Es gab auch ein paar Kommentare dazu, zum Beispiel von Sebastian von Innistrad Inn, schreibt, ich spiele gerne mit Commandern, die 4 oder 5 Mana kosten. So hat man ein paar Züge Zeit für das Setup, um die Commander zu nutzen, sobald sie im Spiel sind. Und sollten sie mal entsorgt werden, dann sind die Kosten zum erneuten Ausspielen auch nicht so utopisch. Ja, genau. So deckt sich das bei mir eben auch. Ich glaube, die meisten Commander, die ich in letzter Zeit gebaut habe, waren nicht teurer als 5 Mana. Kommt auf jeden Fall eher selten vor. Dann schreibt Games Stacks, kommt darauf an, was der oder die Commander zu bieten hat oder haben. Solide 5 CMC würde ich mal in den Raum werfen. Ja, 5 Mana, wie gesagt, ist auch noch so die Grenze. Ich denke mal, für mich beginnt es ab 6 Mana, aber T-Dot schreibt eindeutig 6. Miriam for the win. Ja, wenn man den spielen mag, dann muss man halt eben einen 6-Mana-Commander dafür in Kauf nehmen. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder wo auch immer ihr kommt auf den Discord, wie ihr das seht. Habt ihr eher 3-Mana- oder 4-Mana-Commander oder halt weniger oder höhere Mana-Kosten an den Commandern? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen gleich weiter in die Hauptphase und bevor ich erstmal starte mit dem Deckbau oder mit der Brauerei, gebe ich eine kleine Vorgeschichte zu, wie ich zu dem Deck gekommen bin, was ich heute vorstellen möchte. Und zwar wollte ich unbedingt ein fünffarbiges Deck spielen, habe lange darüber nachgedacht, was ich da spielen könnte und habe zum damaligen Zeitpunkt mir Golos Unermüdlicher Pilger ausgesucht. Der kostet 5 farblose, hat 3/5, ist legendäre Artefaktkreatur, Speer. Und wenn Golos Unermüdlicher Pilger ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Länderkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Und für 2 und Wuburg, also alle Farben, schicke die obersten 3 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und ich hatte mir halt überlegt, ein Landfall-Deck zu bauen oder ein Landungsdeck und hatte mir eben halt diesen Commander ausgesucht. Nachdem ich da lange überlegt hatte, hatte die Karten dann bestellt für die nächste Commander-Abend, den wir hatten. Und während die Karten unterwegs waren, wurde der Bann vom Rules Committee von Commander ausgerufen. Und ich habe das Deck kein einziges, ich habe es, glaube ich, 2-mal gespielt an dem Abend, weil ich es zumindest ein, 2-mal spielen wollte, habe es dann aber später umgebaut zu einem 4-farbigen Deck, wo eben die Farbe schwarz rausgefallen ist. Und so kommen wir jetzt quasi im Prinzip zu der Geschichte, wie ich das Deck hier mir quasi zusammengebaut habe. Ich bin meinen Ordner durchgegangen in letzter Zeit und habe mir überlegt, was könnte ich denn bauen, worauf hätte ich denn Lust, und bin bei Obnixilis the Fallen oder beziehungsweise Obnixilis der Gefallene hängen geblieben. Der kostet 3 und 2 schwarz, ist eine 3/3 legendäre Kreatur, Dämon, hat Landung und sagt, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du einen Spieler deiner Wahl 3 Lebenspunkte verlieren lassen. Falls du dies tust, lege 3+1+1 Marken auf Obnixilis den Gefallenen. Und ich dachte mir, ja, das ist doch mal, ich konnte den quasi nie wirklich spielen. Ich habe den vielleicht in den paar Spielen, die ich machen konnte, einmal gespielt, wo er auch ziemlich absurd war. Aber mit Grün hat man einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, Länder aufs Spielfeld zu cheaten, sag ich mal, oder halt schnell reinzubringen eben. Und ich dachte mir, vielleicht wäre es doch mal eine Herausforderung, herauszufinden, ob man mit dem auch ein einfarbiges schwarzes Landungsdeck bauen kann. Und ja, so habe ich auf jeden Fall angefangen zu suchen und es gab gar nicht so viele Optionen, deswegen, ich gehe jetzt so ein bisschen auf die Karten ein, die sehr relevant sind für das Deck. Und werde am Ende nochmal mein Fazit dazu geben, weil ich konnte das Deck nämlich schon dreimal spielen. Jetzt nicht unheimlich oft, aber auf jeden Fall konnte ich es schon in Aktion sehen. Und es ist deutlich besser, als ich es mir gedacht hätte. Also auch mit dem Aspekt, dass man eben Länder aufs Spielfeld bringen kann. Und so habe ich, fange ich an mit allen Karten, weil davon gibt es nämlich nicht viele, die extra Länder aufs Spielfeld bringen können und nicht nur auf die Hand bringen können. Also wirklich dann sagen einen Effekt und bringen die direkt aufs Spielfeld. Und da gibt es zum Beispiel, den kennt jeder, glanzgeschliffener Hirsch oder Burnished Heart, kostet 3, ist eine Artefaktkreatur, ein Hirsch, hat 2/2, für 3 Mana kann man den opfern, seine Bibliothek durchsuchen nach bis zu 2 Standardlandkarten und bringt die getappt ins Spiel und mischt danach. Dann gab es eine Karte, die ist relativ neu von den Warhammer 40k Decks, heißt Canoptech Phantom oder Canoptech Wraith, kostet 3 farblose, ist eine Artefaktkreatur, Wraith, hat 2/1 und hat Phantomform. Das heißt, das Canoptech Phantom kann nicht geblockt werden. Und transdimensionaler Scout. Wenn das Canoptech Phantom einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du 3 Mana bezahlen und es opfern. Falls du das tust, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten mit demselben Namen wie ein Land, das du kontrollierst. Bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Also ein bisschen schlechter als der glanzgeschliffene Hirsch. Trotzdem aber auch eine Möglichkeit, einfach Länder aufs Spielfeld zu bringen. Dann klar der traurige Roboter, der erhabenes Scheinbild oder Solemn Simulacrum, kostet 4, hat 2/2, ist eine Artefaktkreatur, Golem und sagt, wenn das erhabene Scheinbild ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Und wenn er stirbt, zieht man eben eine Karte. Dann habe ich noch eine andere gefunden, die fand ich, die konnte ich auch einmal ausspielen, die war deutlich besser, als ich gedacht hätte, und zwar der Seher des Vergessens oder Oblivion Sower, kostet 6 farblos, hat 5/8, das ist eine Kreatur, Eldrazi, und sagt, wenn du den Seher des Vergessens wirkst, schickt ein Gegner deiner Wahl die obersten 4 Karten seiner Bibliothek ins Exil. Du kannst dann eine beliebige Anzahl an Länderkarten, die dieser Spieler besitzt, aus dem Exil unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Ja, hat sich herausgestellt in dem einen Spiel, wo ich war auch ein anderes mono-schwarzes Deck dabei und habe dann eben 2 Sümpfe getroffen beim Gegner. Also es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Dann habe ich noch eine Karte drin, die heißt Fernglas des Erforschers oder Explorer's Scope. Kostet 1 farbloses, ist eine Artefakt-Ausrüstung. Sagt immer, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, schaue dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Länderkarte ist, kannst du sie getappt ins Spiel bringen. Für Ausrüsten für 1. Auch auf jeden Fall sehr solide, kann man immer wieder ein paar extra Länder aufs Spielfeld bringen, im besten Fall. Dann eine Karte, die lange teuer war und dank eines Reprints in Baldur's Gate ziemlich runtergegangen ist, ist die Brosche des Wandersmanns oder Wayfarer's Bauble. Kostet 1 farbloses, ein Artefakt, für 2 und tappen und opfere die Brosche des Wandersmanns. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte, die kann man auch so an sich schon spielen, in Decks, die jetzt vielleicht nicht Zugriff haben auf viel Länderramp, wie beispielsweise Grün. Eine andere Karte, die garantiert ein Land raussucht, wenn man einmal angreift, ist das Schwert der Animistin, kostet oder Sword of the Animist auf Englisch, kostet 2 farblose, ist ein legendäres Artefakt, eine Ausrüstung und gibt der ausgerüsteten Kreatur +1/+1. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Ausrüsten kostet 2 Mana. Dann noch eine weitere coole Karte, die aus Baldur's Gate dazugekommen ist, die auch in den Punkt reingeht, dass man zumindest, wenn man ein Land trifft, hat man was, ja, einen extra Vorteil. Und zwar geht es um Laterne der Enttarnung oder Lantern of Revealing, kostet 3 farblos, ist ein Artefakt und man kann das tappen, um eine beliebige Farbe zu erzeugen oder man kann das für 4 Mana und tappen, die oberste Karte der Bibliothek anschauen und wenn es eine Länderkarte ist, kann man sie getappt ins Spielfeld bringen und falls man sie nicht ins Spiel bringt, kann man sie unter die Bibliothek legen. Auch eine sehr gute Karte, wenn man die Mana offen hat und man kann eh gerade nicht viel machen, dann heißt das im besten Fall, man macht damit 3 Schaden am Gegner und macht den Obnixilis nochmal stärker. Dann noch eine weitere coole Karte aus Baldur's Gate, die im Prinzip für farblos auch ein bisschen Länderramp noch reinbringt, ist die Navigationskugel. Kostet 3 farblos, ist ein Artefakt und für 2 Mana ist tappen und es selber opfern. Durchsucht man seine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten und oder Torkarten, zeigt sie offen vor und bringt eine davon getappt ins Spiel und die andere auf die Hand und mischt danach. Auch eigentlich eine sehr solide Karte. Dann gibt es noch eine relativ neue Karte aus Phyrexia, Alles wird eins. Gibt es das Schwert aus Schmelze und Wildnis oder Sword of Forge and Frontier. Kostet 3 farblos, ist ein Artefakt, Ausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Rot und Grün. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke die obersten 2 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Und das Wichtige, du darfst in diesem Zug ein zusätzliches Land spielen. Ausrüsten für 2. Und eine letzte Karte, die es irgendwie noch schafft, Länder aufs Spielfeld zu bringen, also extra, ist eine Karte aus Modern Horizons 2. Und zwar Schwert aus Heim und Herd oder Sword of Hearth and Home. Für 3 farblos eine Artefaktausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+2 und hat Schutz vor Grün und vor Weiß. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schicke bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die du besitzt, ins Exil und durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Bringe beide Karten unter deiner Kontrolle ins Spiel und mische danach. Ausrüsten für 2. Natürlich möchte man nicht seinen Commander damit flickern, also ins Exil schicken und wieder zurückholen, weil man möchte ja, dass die 1-1-Marken draufbleiben. Aber auch wieder eine Möglichkeit, ein Land extra aufs Spielfeld zu bringen. Und das sind auch die ich gefunden habe. Gerne, wenn ihr noch weitere kennt, die wirklich noch ein extra Land in dem Zug ins Spielfeld bringen können, die in der Farbidentität von Schwarz sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord. Ich fand auf jeden Fall das spannend, da ein bisschen zu recherchieren, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Dann natürlich braucht das Deck auch ein bisschen Landungs- oder Landfall-Synergien. Da gibt es gar nicht so unheimlich viele, aber ich habe zumindest mal geschaut, was so mit Ländern noch ein bisschen mehr machen kann. Also beispielsweise gibt es eben den Blutschauderer oder Bloodghast, kostet 2 schwarz, ist Kreatur, Vampir, Geist, hat 2/1 und sagt, der Blutschauderer kann nicht blocken. Der Blutschauderer hat Eile, solange mindestens ein Gegner 10 Lebenspunkte oder weniger hat. Und wichtig, Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du den Blutschauderer aus deinem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Dann bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, ob ich die Karte wirklich gut für das Deck finde, weil eigentlich ist es eher ein Voltron-Deck, weil der Obnixis wird ja ziemlich stark und weniger so ein Aristokrat-Deck, wo man seine Kreaturen opfert. Auf jeden Fall konnte ich sie schon spielen, hat jetzt nicht unheimlich viel gebracht, aber zumindest könnte man sie immer wieder zurückholen, wenn ein Land ins Spielfeld kommt. Dann eine Karte, die wirklich gut ist in dem Deck, ist Grauenhafte Präsenz oder Dread Presence, kostet 3 und schwarz. Ist eine Kreatur, Nachtmar, hat 3/3 und sagt, immer wenn ein Sumpf unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bestimme eines. Du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt oder die grauenhafte Präsenz fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Ich muss sagen, die zweite Fähigkeit ist gar nicht zu unterschätzen. Also auch Karten ziehen ist immer schön, aber 2 Schaden können im richtigen Moment auch ziemlich sinnvoll sein. Dann eine Karte, die irgendwie mit Landung nicht direkt synergiert, aber zumindest immer dafür sorgt, dass man weitere Landungstrigger bekommen kann, ist der Felsenhammer oder auch Slab Hammer. Kostet 2, ist eine Artefaktausrüstung und sagt, immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurückbringen. Falls du dies tust, erhält die Kreatur +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Und Ausrüsten 2. Und ja, der Effekt an sich, die +2/+2 sind ganz nett, aber das Wichtige ist, man kann sich eben Länder wieder auf die Hand nehmen und somit sicherstellen, dass man seine Landungstrigger auch sicher bekommt. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich muss es noch in Aktion sehen, hat das jetzt glaube ich nicht gezogen, meine ich, oder zumindest großartig probiert in den 3 Spielen, die ich hatte. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um wieder Länder triggern lassen zu können. Dann eine weitere Karte, die auch noch gut mit Landung, also selber auch Landung hat, ist die Sonnenuhr des Seers. Kostet 4 oder Seers Sundial, genau, kostet 4. Ist ein Artefakt, hat Landung und sagt, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Muss nochmal schauen, ob ich das wirklich drin lasse, weil ich habe auch viele andere Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Dann Crucible of Worlds oder Schmelztiegel der Welten ist die letzte Karte, die auch noch relevant sein kann und kostet 3 Mana, ist ein Artefakt und sagt, du kannst Länder aus deinem Friedhof spielen. Ich spiele auch ein paar Fetch-Länder in dem Deck drin, das heißt, so macht das auch ein bisschen Sinn. Ich sollte vielleicht mehr von diesen Off-Color-Dual-Fetch-Länder ins Deck reintun, habe jetzt aktuell keine drin gehabt, aber Ja, auf jeden Fall auch so eine Möglichkeit für schwarze Decks, dass man irgendwie Länder aus dem Friedhof wieder ins Spielfeld bringen kann. Dann ist natürlich klar, dass der Commander an sich selber ja schon ein ja, sehr, sehr starker Commander ist, also selber schon sehr, sehr viel Schaden machen kann, allein mit Angreifen, nicht nur mit der getriggerten Fähigkeit, weil er auch immer größer wird. Und da habe ich so ein paar Voltron-Synergien in das Deck reingepackt oder beziehungsweise so ein bisschen geschaut, wie ich das ausnutzen kann, dass er so stark wird. Und da gibt es eine ziemlich interessante Karte von Battle for Baldur's Gate, und zwar Schattenherz, dunkle Justiziarin. Kostet 3, oder ja genau, auf Englisch Shadowheart, Dark Justicia, weiß nicht genau. Kostet 3 und schwarz, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Elf, Kleriker, hat 3-4 und für ein farbloses und ein schwarzes kann man das tappen und eine andere Kreatur opfern und sagt dann ziehe X-Karten, wobei X gleich der Stärke der geopferten Kreatur ist. Man könnte theoretisch dann noch einen Hintergrund wählen, wenn das der Commander wäre, aber wichtig ist, man kann damit eben auch den Obnixilis opfern, zum Beispiel für den Fall, dass er auf jeden Fall sowieso sterben würde und könnte damit einen Haufen Karten ziehen. Das kann schnell eskalieren, also ein Land kriegt man immer mal aufs Spielfeld gepackt, dann sind das schon mal gleich 6 Karten, die man ziehen könnte. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Eine andere, auch sehr interessante Kombination mit dem Commander ist eine neue Karte aus den Warhammer-Decks, und zwar Abadons Weisung oder Mandate of Abaddon. Kostet 3 und schwarz, ist eine Hexerei und sagt, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Zerstöre jede Kreatur, deren Stärke kleiner ist als die Stärke der bestimmten Kreatur. Und erfahrungsgemäß, die Obnixilis wird sehr schnell sehr groß. Und an der Stelle ist es dann irgendwo dann auch ein einseitiges Boardwipe, weil der Commander bleibt dann liegen, während die gegnerischen Kreaturen sterben. Also auf jeden Fall fand ich das eine sehr interessante Idee, zu schauen, dass man ausnutzen kann, dass der Commander so viel Power hat. Und eine andere ziemlich gute Karte, die hat sich auch als sehr, sehr sinnvoll erwiesen, und zwar die Maske von Griselbrand oder Mask of Griselbrand. Kostet 1 farbloses und 2 schwarz, ist ein legendäres Artefakt, eine Ausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur hat Flugfähigkeit und Lebensverknüpfung. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, kannst du x Lebenspunkte bezahlen, wobei x gleich ihre Stärke ist. Falls du dies tust, ziehe x Karten und für Ausrüsten 3. Deswegen fand ich die Karte so gut, weil ich konnte sie tatsächlich auch spielen und habe halt gemerkt, dass die Lebensverknüpfung extrem relevant ist. Wozu ich auch noch später ein bisschen kommen werde. Auf jeden Fall, Flugfähigkeit hilft natürlich auch, dann durchzukommen, aber viel wichtiger, die Lebensverknüpfung gibt halt eben auch das Leben zurück, was man auf andere Weise wieder verlieren könnte. Dann ein weiterer Punkt, den ich noch so drin hatte, ist eigentlich eine Karte, die heißt Verstümmeln oder Mutilate, kostet 2 und 2 schwarz, ist eine Hexerei und sagt, jede Kreatur erhält für jeden Sumpf, den du kontrollierst, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen ähnlich, würde ich behaupten, wie zu dem Mandate of Abaddon, also dass man im Prinzip alle Kreaturen tötet, bis auf den Commander, weil der Commander eben so stark ist, dann betrifft einen dieses Minus, sagen wir, -6/-6 eh nicht so stark, beim zweiten Land ist es schon stärker. Und auch noch ganz interessant auf jeden Fall ist die Plattenrüstung des Kommandeurs oder Commander's Blade, kostet 1 farbloses und ist ein Artefakt, eine Ausrüstung. Und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +3/+3 und hat Schutz vor jeder Farbe, die nicht in der Farbidentität deines Kommandeurs enthalten ist. Und Ausrüsten eines Kommandeurs für 3 und Ausrüsten für 5. Auch super gut, man ist dann eben fast unblockbar. Vielleicht nicht immer, weil schwarz wird auch gerne viel gespielt, aber auf jeden Fall ist es sehr hilfreich, dass auch andere Removal-Zauber den Commander erstmal nicht treffen können, solange die Plattenrüstung des Kommandeurs an ihm equipped ist. Dann ist natürlich auch sehr, sehr relevant, und davon habe ich auch mehrere im Deck, aber nur um so ein bisschen die Idee zu geben, denn der Schutz des Commanders ist extrem wichtig. Dass man die Commander-Steuer mehrmals bezahlen kann, ist schwierig, um es mal so zu sagen. Deswegen habe ich einige Karten drin, die ähnlich sind wie die folgende, und zwar heißt es Todstellen oder Feign Death. Kostet 1 schwarzes, ist ein Spontanzauber und sagt, bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl, wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt und mit einer +1/+1 Marke ins Spiel zurück. einfach deswegen, weil man den Commander nicht nochmal neu ausspielen muss. So kriege ich dann noch ein bisschen Power dazu. Auf jeden Fall habe ich davon ein paar im Deck. Und eine Karte, die ich besonders spannend fand, eben weil der Commander so schnell so stark werden kann, ist eine Karte, ich weiß gar nicht, Arise of the Eldrazi hieß das Set, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Und zwar heißt die Karte Nicht von dieser Welt oder Not of this World. Kostet 7 Mana, ist ein Stammes-Spontan-Zauber in Eldrazi und sagt, neutralisiere einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit deiner Wahl, der bzw. die eine bleibende Karte, die du kontrollierst, als Ziel hat. Und Nicht von dieser Welt kostet beim Wirken 7 weniger, Achtung, falls es einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit als Ziel hat, der bzw. die eine Kreatur als Ziel hat, die du kontrollierst und die Stärke 7 oder mehr hat. Ja, der Commander wird oftmals ein bisschen stärker sein als 7 Angriff, deswegen dachte ich, wäre die ganz gut. Und kann auf jeden Fall ziemlich stark überraschen, wenn man in einem mono-schwarzen Deck auf einmal einen Zauberspruch neutralisiert. Dann ein weiterer Punkt ist noch so, und ein letzter Punkt in dem Falle ist die Synergie mit +1/+1 Marken. Da habe ich ein bisschen geschaut, was ich so finden konnte und was interessant sein könnte. Und bin auf jeden Fall auf eine Karte gestoßen, die heißt Fein der Vermittler oder Fein the Broker, kostet 2 und schwarz, hat 3/3, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Hexenmeister und man kann das tappen, eine Kreatur opfern und lege 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Dann für tappen, entferne eine Marke von einer Kreatur, die du kontrollierst, erzeuge einen Schatzspielstein und für tappen, opfere ein Artefakt. Erzeuge einen 2-1 weißen und schwarzen Tintling, Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit und für 3 und schwarz enttappe Feind der Vermittler. Und die Karte ist deswegen so gut wegen der zweiten Fähigkeit, weil ich ja automatisch sehr schnell viele Marken auf meinen Commander drauf bekomme, kann ich so noch ein bisschen ja, Vorteil draus ziehen, dass ich noch Schätze erstellen kann, die mir nochmal extra Maler machen können. Dann auch noch eine Karte, die wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich die drin bleiben würde. Und zwar Meereck Nachtklinge von Meereck oder Meereck Nightblade. Kostet 3 und schwarz, ist eine Kreatur, ein Ork-Assassine, hat 2/3 und standhaft für schwarz oder Outlast. Das heißt, man kann ihn tappen für ein schwarzes und eine 1-1 Marke auf ihn legen, geht aber nur als Hexerei. Und sagt, jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der mindestens eine +1/+1 Marke liegt, hat Todesberührung. Das heißt, mein Commander hat dann auch Todesberührung. Und eine letzte Karte, die auch noch sehr, sehr gut synergiert. Ich konnte das noch nicht testen, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Und zwar Vergeltung der Ahnen oder Retribution of the Ancients. Kostet 1 schwarzes, ist eine Verzauberung. Und für 1 schwarzes sagt es, entferne x +1/+1 Marken von Kreaturen, die du kontrollierst. Und sagt dann, eine Kreatur deiner Wahl erhält -x, -x bis zum Ende des Zuges. Das heißt, ich kann mit meinem Commander auch sehr gut kleinere Bedrohungen schnell wegbekommen damit, also kleine Kreaturen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Sache. Dann, was noch so ein bisschen fehlt im Deck, ist so Finisher. Ich habe dann die restlichen Karten, die drin sind, haben jetzt keine unheimlich krassen Synergien eben mit Landung oder es sind einfach nur gute Karten, die man einfach sowieso spielen kann. Beispielsweise den Grauen Händler von Asphodel oder Grey Merchant of Asphodel. Der kostet eben 3 farblos, 2 schwarz. Das ist eine 2-4 Kreatur Zombie. Und macht eben, dass jeder Gegner x Lebenspunkte verliert und man x ich lese mal genau vor, wenn der graue Händler ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, wobei x gleich deiner Hingabe zu schwarz ist und man bekommt eben so viele Lebenspunkte hinzu, wie auf diese Weise Lebenspunkte verloren wurden. Das heißt, ja, man hat in seinem Commander eh schon 2 schwarze in den Zauberkosten drin, in dem auch nochmal 2, kann man auf jeden Fall wieder ein bisschen Leben zurückholen, was echt relevant ist. Oder so eine Karte wie den Massakerwurm, kostet 3 und 3 schwarz, ist eine Kreatur und ein Wurm, hat 6/5 und wenn der ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, die ein Gegner kontrolliert, verliert jener Spieler 2 Lebenspunkte. Und um noch so ein bisschen weiterzugehen in diese finnische Richtung, habe ich noch die Wundenspiegelung oder Wound Reflection im Deck. 5 und ein schwarzes ist eine Verzauberung und sagt, zu Beginn jedes Endsegments verliert jeder Gegner so viele Lebenspunkte, wie er in diesem Zug bereits verloren hat. Auch eine sehr spannende Karte, damit kann man mit Obnixilis natürlich auch Spiele relativ schnell beenden, würde ich sagen. Und als letztes noch so eine Karte, die hatte ich auch ein paar Mal spielen können. Ich glaube zweimal, die auch dann wirklich relevant ist im Finisher-Bereich, ist Sorin Markov. Kostet auch 3 und 3 schwarz, wie der Massakerwurm. Und ist ein Planeswalker Sorin, hat 4 Loyalitätsmarken, wenn er ins Spielfeld kommt. Und für plus 2 macht Sorin Markov einer Kreatur oder einem Spieler meiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, fügt zu, oder ich erhalte 2 und ich erhalte 2 Lebenspunkte, so rum. Und für die minus 3, und das ist glaube ich die stärkste Fähigkeit von ihm, ist der Lebenspunktestand eines Gegners deiner Wahl wird zu 10. Ja, und die minus 7, du kontrollierst den Zug eines Spielers deiner Wahl, also den nächsten Zug. Und ja, das sind halt einfach so Finisher-Karten, die versuchen, das Spiel dann am Ende zu holen. Zu meiner Spielerfahrung, also es spielt sich deutlich besser, als ich gedacht hätte. Es ist halt auch einfach eben ein schwarzes Deck, wo man viele starke Karten, die jetzt nicht im Kontext des Commanders schon, also auch so schon stark sind. Was ich nur gemerkt habe, ist, dass es ein bisschen mehr Leben braucht. Also es hat halt viele Möglichkeiten, Karten zu ziehen drin. Wenn man dafür Lebenspunkte bezahlt und das wird halt, zumindest in den Spielen, die ich bisher spielen konnte, damit war das teilweise schwierig, weil ich musste ja doch irgendwie wieder Leben bekommen, um weiterhin diese Fähigkeiten nutzen zu können. Das heißt, in Zukunft würde ich da wahrscheinlich ein paar mehr, ja, Life-Gain-Effekte ins Deck packen, versuchen, den irgendwie noch ein bisschen mehr, ja, Möglichkeiten zu geben, dass ich einfach nicht an meinen eigenen Karten sterbe, anstelle von gegnerischen Karten. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. 3 Spiele konnte ich machen. Einmal war man zu dritt, einmal zu viert, einmal zu zweit. Und 2 von 3 Spielen konnte das Deck gewinnen. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass die Leute das noch nicht kannten und das dann vielleicht auch ein bisschen überrascht hat. Was ich mir jetzt noch ein bisschen frage, ist so, ich habe jetzt einfach mal den Link zu dem Deck in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung gepackt. Und da könnt ihr euch das mal ganz genau anschauen auf Moxfield. Wenn ihr Ideen habt oder irgendwelche Karten habt, die ich total übersehen habe, schreibt es mir noch gerne in die Kommentare oder kommt auf den Discord und diskutiert ein bisschen. Auf jeden Fall war das so meine erste Iteration. Ich war eigentlich relativ zufrieden damit und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet. Dann gehen wir jetzt in die Endphase und zwar zur 21. Mana-Entzugsfolge. Verlieren im Commander und was daran positiv ist, schreibt Rielfe über YouTube. Bei Commander steht für mich absolut der Unterhaltungsaspekt im Vordergrund. Persönlich wichtig ist mir, dass mein Deck einigermaßen funktioniert und dass alle Beteiligten eine gute Zeit haben. Gewinnen hingegen ist bei mir, ist mir nicht so wichtig. Ich bin auch bestens unterhalten, wenn Mitspielerin XY mit einer coolen oder witzigen Spielidee das Spiel gewinnt. Ja, das kann ich so unterschreiben. Es geht eigentlich darum, dass alle so ein bisschen Spaß haben. Und zur 22. Mana-Entzugsfolge, wie funktioniert Politik im Commander, schreibt der magische Investor über YouTube. Einfach Two-Headed Giant spielen, dann entfällt die Politik. Tolle Idee und tolles Video. Danke, Jakob. Ja, vielen Dank, Rob. Vielen Dank für den Kommentar. Ja, Two-Headed Giant ist auch sehr, sehr cool. Kann man auch Spiele auch mal machen, wenn man zu viert spielt, einfach, ja, sollte man einfach mal austesten. Two-Headed Giant macht Spaß. Dann Christoph Chromreihe spielt. Ich finde, dass Politics nichts für Magic ist. Sobald Spieler dabei sind, die nicht so viel Erfahrung haben, nutzen die Politics-Spieler solche Momente aus. Zumindest ist das in unserer Spielrunde so. Die besten Runden sind die, wo jeder selber sieht, was gefährlich ist auf dem Board und man nicht darauf hinweisen muss oder so. Ja, da sehe ich ein bisschen anders tatsächlich, denn ich finde, also zu Magic an sich gehört jetzt keine Politik, aber wenn ich keine Politik möchte oder beziehungsweise mein eigenes Ding drehen will, dann spiele ich lieber Limited mit Freunden oder ich spiele lieber Pionier oder Pauper. Für mich ist halt Commander eher ein sozialeres Format, eins, wo ich mich mit Freunden treffe, wo viel geredet, gelacht und Spaß gemacht wird und so ein bisschen Politik gehört einfach dazu. Was aber überhaupt nicht geht, und das ist halt, dass erfahrene Spieler, nicht so erfahrene Spieler bewusst hinters Licht führen, also quasi ihnen bestimmte Sachen raten, die offensichtlich eigentlich falsch sind, auch wenn man jetzt keine Informationen der gegnerischen Karten hat, was die auf der Hand haben oder so. Das finde ich auf jeden Fall bedenklich. Das hat auch für mich jetzt nicht besonderlich viel mit Politik zu tun, wenn man Leute bewusst hinters Licht führt. Was eher so mein Ding ist, dass ich versuche, den Leuten zu erklären, warum bestimmte Karten gut sind, was damit angestellt werden kann. Aber ich versuche definitiv nicht, oder ich hoffe, das macht keiner, Neulinge in Spielen irgendwie hinters Licht zu führen und zu sagen, du musst das removen oder wie auch immer. Das ist halt einfach nur, ja, ist einfach nicht nett, hat nicht viel mit Politik zu tun. Das ist einfach nur, ja, Leute übers Ohr hauen. Und jetzt zum Abschluss würde mich interessieren, wie findet ihr solche Deckbrau-Podcast-Folgen? Ist es etwas, wovon ihr mehr hören bzw. sehen wollt? Dann würde mich das sehr interessieren. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ob es vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sein soll. Ich fand es auf jeden Fall ganz gut, meine eigene Erfahrung mit in den Podcast reinzunehmen. Also nicht nur das Deck einfach gebaut zu haben, sondern auch mal ein paar Runden damit gespielt zu haben und diese Erfahrung mit euch zu teilen. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch ein schönes Wochenende und habt vor allem viel Spaß beim Commander-Spielen.